Bibelkurs Teil 4, die Urgeschichte. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 21. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Heiligkeit und Gerechtigkeit auf der einen Seite, Liebe und Gnade auf der anderen Seite, diesen Eigenschaften Gottes begegnen wir, wenn wir die Geschichte der Menschheit nach dem Sündenfall im vierten Teil unseres Bibelkurses weiterverfolgen. Die Zeit von der Schöpfung bis zur Erwählung von Abraham und damit von Gottes Volk Israel wird auch als Urgeschichte bezeichnet. Sie umfasst die Kapitel 1 bis 11 des ersten Buches Mose und berichtet über die Anfänge der Menschheit. Die Folgen des Sündenfalls werden deutlich. Deshalb wurden diese Kapitel auch schon als Crescendo der Sünde bezeichnet, dass Gottes Gericht die Sintflut hervorruft. Gleichzeitig erkennen wir jedoch, wie Gott trotz des tragischen Zustandes der Menschheit einzelne Personen beruft, um mit ihnen seinen im Garten Eden angekündigten Heilsplan weiter auszuführen. Erstens vor der Sintflut. In Kapitel 4 begegnen wir in der Erzählung von Kain und Abel den ersten Opfern. Nach dem Sündenfall bietet Gott dem Menschen die Möglichkeit, seine Schuld zu sühnen. Stellvertretend für den Schuldigen soll ein unschuldiges Tier geopfert werden. Diese Opfer besaßen nicht die Kraft, die Menschen bleibend von ihrer Sünde zu reinigen, aber sie bedeckten die Schuld derer, die im Glauben darauf warteten, dass der von Gott verheißene Erlöser die Sünde völlig hinwegnehmen würde. Anstatt den Fehler für sein von Gott aufgrund seiner inneren Einstellung nicht akzeptiertes Opfer bei sich zu suchen, bringt Kain seinen Bruder Abel um. Der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Gott sieht dieses Unrecht und zieht Kain zur Verantwortung. Seine Nachkommen versuchen die Lehre, die ein Leben ohne Gott mit sich bringt, durch eine irdisch-materialistische Lebensweise auszufüllen. Was sie tun, dient der Anhäufung von Reichtum und der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Sie streben nach kulturellen und zivilisatorischen Erfolgen in der Wirtschaft, Vers 20, zum Beispiel die Viehzucht, in der Musik, Vers 21, da werden Zither und Flöte erwähnt, oder auch in der Technologie, Vers 22, da geht es um die Metallbearbeitung. Gleichzeitig kommt es zu einem moralischen Niedergang. Lamech heiratet mehrere Frauen und begeht einen Mord, Verse 19 und 23. Neben Kains Familie gibt es aber auch noch die Nachkommenschaft Seths. Man vergleiche im vierten Kapitel die Verse 25 bis 26. Er ist jener Sohn Adams und Evas, von dem der verheißene Same, der kommende Erlöser, abstammen wird. Seths Name bedeutet Ersatz, er ersetzt Kain und Abel. Von Seths Familie lesen wir in Vers 26b, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Im Unterschied zur Familie Kains, die ohne Gott leben will, erkennt Seths Familie, dass sie in allen Belangen von Gottes Beistand abhängig ist. Deshalb wendet sie sich im Gebet an ihn. Seths Linie der Nachkommenschaft Adams und Evas wird in Kapitel 5 weitergeführt, über 10 Generationen hinweg bis zu Noah. Bereits die ersten 11 Kapitel der Bibel zeigen uns, dass Stammbäume im Wort Gottes eine bedeutende Rolle spielen. Sie belegen, wie Gott seinen ewigen Ratschluss zur Errettung der Menschen von Anfang an konsequent weiterverfolgt hat. Dabei steht stets die Linie im Zentrum, in der der kommende Retter, der Messias, geboren werden wird, den der Herr bereits kurz nach dem Sündenfall angekündigt hat. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Trotz ihrer Schuld geht Gott den Weg mit den Menschen weiter. Von der Erschaffung des Menschen bis zur Sintflut sind es 1656 Jahre. Dabei fällt auf, dass die ersten Menschen durchgehend ein hohes Alter erreicht haben. Dies könnte auf die vorsintflutliche Wasserdampfschicht in der Atmosphäre zurückzuführen sein. Man vergleiche 1. Buch Mose Kapitel 1 Vers 7 oder Kapitel 2 Vers 6 oder dann auch Kapitel 7 Vers 11. Diese Wasserdampfschicht, die stärker als heute vor der Sonneneinstrahlung schützte. Zudem werden die Auswirkungen der Sünde und der damit einhergehenden Vergänglichkeit des Menschen erst allmählich wirksam. Das höchste in der Bibel erwähnte Alter ist jenes von Methusalech, der 969 Jahre alt wurde. Er starb im Jahr der Sintflut. Trotz des hohen Alters wiederholt sich im ganzen fünften Kapitel ein monotoner Refrain: Dann starb er. Durch die Sünde ist der Tod in die Welt hineingekommen. Nur Henoch, von dem es ausdrücklich heißt, dass er mit Gott wandelte, wird lebendig entrückt, Vers 24. Seine Hinwegnahme ist ein Vorbild für die Himmelfahrt Jesu und die Entrückung der neutestamentlichen Gemeinde vor der Zeit der großen Drangsal und der Wiederkunft Jesu. Zweitens, die Sintflut. Den Mittelpunkt der Urgeschichte bildet die Sintflut, von der uns die Kapitel 6 bis 9 berichten. Diese weltweite Überschwemmung kommt als Gericht Gottes über die Erde. Sie zeigt uns, dass das Maß der Sünde einmal voll sein kann, sodass eine Gerichtsreife eintritt. Dieses Gericht durch Wasser ist ein Modell für das Gericht durch Feuer, welches unsere Erde am Ende der Zeiten ereilen wird. Man vergleiche Matthäus 24, die Verse 37 bis 39, Lukas 17, die Verse 26 bis 30 und dann auch den zweiten Petrusbrief im Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Als Ursache für die Sintflut wird uns das erschreckende Ausmaß der Sünde genannt. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Von einem konkreten Beispiel wird uns zu Beginn von Kapitel 6 berichtet. Die Söhne Gottes, gemeint sind wohl Engel, nehmen sich die schönsten Töchter der Menschen zur Frau. Dadurch kommt es zu einer von Gott missbilligten Vermischung der geistigen und materiellen Welt, man vergleiche den Judasbrief, die Verse 6 bis 7. Aus diesen Beziehungen gehen besonders große und berühmte Menschen hervor. Sind es die Riesen, von denen uns Mythen, Sagen und Märchen heute noch in verzerrter Form berichten? Eine andere Interpretation geht bei der Auslegung dieser schwierigen Textstelle von der Vermischung der gottesfürchtigen Linie Seths mit Ungläubigen aus. Was feststeht, Gott schenkt der Menschheit in seiner Geduld eine Gnadenfrist von 120 Jahren, Vers 3. In dieser Zeit bekommt sie die Möglichkeit, Buße, das heißt Sinnesänderung, zu tun. Doch leider ändert sich am Verhalten des Menschen nichts. Deshalb beschließt der Herr schweren Herzens, das heißt in Vers 6, es betrübte ihn in seinem Herzen, Mensch und Tier auszulöschen. Doch zuvor erwählt er sich einen Diener, Noah. Dieser bekommt den Auftrag, einen Holzkasten, lateinisch Arca heißt Truhe oder Kasten, und davon abgeleitet wird unser Wort Arche. Noah bekommt den Auftrag, einen Holzkasten zu bauen, in dem ein kleiner Überrest vor der Flut bewahrt werden soll. Nämlich die Familie Noahs, seine Frau, seine drei Söhne und seine Schwiegertöchter. Die Maße des Schiffes betrugen 300 mal 50 mal 30 Ellen. Eine Königselle betrug damals 52,5 cm, eine kleine Elle 45 cm. Das Verhältnis der Länge zur Breite 6:1 gilt auch in der modernen Schifffahrt als ideales Maß für höchste Stabilität auf dem Wasser. Das große Volumen des dreistöckigen Schiffes ermöglichte es, von allen reinen Tieren und Vögeln 7 Paare und von allen unreinen Tieren 1 Paar aufzunehmen. Auch wenn Noah mit etwas noch nie Dagewesenem beauftragt wird, gehorcht er. In Vers 22 heißt es, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Durch die Predigt Noahs, er wird im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, auch als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet, gibt Gott der Menschheit nochmals eine Chance zur Umkehr. Doch seine Zeitgenossen ignorieren die Warnung. So bricht das Verderben über die gesamte Menschheit herein. Kapitel 7. Riesige Wassermassen ergießen sich über die Erde. In Vers 11 heißt es, alle Quellen der großen Tiefe brachen auf. Im Jahr 1973 entdeckten Forscher auf dem Meeresgrund erstmals die Quellen der unterozeanischen Wasserbecken und Vulkane. Man vergleiche auch hier, ob 38,16 nur von den Quellen des Meeres die Rede ist. Weiter steht geschrieben, und die Fenster des Himmels öffneten sich. Die Wasserdunsthülle, die am zweiten Schöpfungstag über die Ausdehnung platziert worden ist, regnet sich aus. Dadurch kommt es zum Verlust eines gewaltigen Strahlenschutzes, was sich nach der Sintflut in der sinkenden Lebenserwartung niederschlägt, die bis zur Zeit des Exodus auf 70 bis 80 Jahre absinkt. Man vergleiche Psalm 90, Vers 10. 40 Tage lang fällt Regen auf die Erde. 150 Tage lang schwellen die Wassermassen an. Weltweit werden sämtliche Erhebungen mit Wasser bedeckt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich die heute deutlich höheren Gebirge erst mit der Sintflut aufgefaltet haben. Man vergleiche die Beschreibung der geologischen Auswirkungen der Sintflut in Psalm 104, die Verse 6 bis 9. Von den gewaltigen Kräften und Umwälzungen zeugen die heutigen Erdschichten und die darin eingeschlossenen Fossilien, die bis in höchste Lagen hinauf zu finden sind. Die Überlieferung der Völker zeugt heute noch davon, dass die Sintflut ein weltweites Ausmaß besaß. Rund 300 Berichte über die Flut sind uns heute aus aller Welt bekannt. Und selbst in Details weisen sie verblüffende Parallelen auf. Durch die mündliche Überlieferung ist es in den Erzählungen im Laufe der Zeit aber auch zu bemerkbaren Abweichungen von den ursprünglichen Ereignissen gekommen. Für die Endzeit prophezeit das Wort Gottes, dass der biblische Sintflutbericht trotz dieses Befundes von vielen Menschen abgelehnt und absichtlich übersehen werden wird. Wir lesen davon im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, in den Versen 3 bis 6. Als das Wasser zu sinken beginnt, landen die wenigen Menschen und Tiere, welche die Sintflut überleben, im Gebirge Ararat, in der heutigen Türkei. Noah sendet Vögel aus, um herauszufinden, ob das Wasser bereits zurückgegangen ist. Nach 371 Tagen kann Noahs Familie die Arche verlassen. Dass gerade sie vor der Sintflut bewahrt wird, ist Gnade. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Gnade bedeutet, dass sich der Herr uns Menschen mit seiner Liebe und Freundlichkeit zuwendet, ohne dass wir selbst etwas dazu beitragen könnten und ohne dass wir es verdient hätten. Die Rettung Noahs weist auf jene Errettung voraus, die Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz für uns erwirkt hat, als er unsere Schuld stellvertretend auf sich nahm und uns dadurch wie Noah die Möglichkeit gab, dem Gericht zu entgehen. Auch das ist Gnade. Gott verspricht Noah, dass solange die Erde besteht, keine Sintflut mehr über die Menschheit hereinbrechen wird. Ich lese im Kapitel 8, die Verse 21 bis 22. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Darauf schließt Gott mit Noah und durch ihn mit der ganzen Menschheit einen ewigen Bund. Kapitel 9, die Verse 1 bis 17. In diesem Bund garantiert er, dass die Wasser künftig nicht mehr zu einer Sintflut werden sollen, welche die ganze Menschheit verdirbt. Als Zeichen des Bundes dient der Regenbogen. Gott verheißt, dass er jedes Mal an diese ewige Abmachung gedenken wird, sobald der farbige Bogen in den Wolken erscheint. Drittens, nach der Sintflut. Ebenso wenig vergisst Gott seine Ankündigung, der Menschheit jenen Erlöser zu schicken, der sie von der Last der Sünde befreien wird. Wiederum erwählt sich der Herr eine Linie der Menschheit, durch die er dieses Ziel erreichen will. Von den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet, wird die ganze Erde bevölkert. Kapitel 9, 18 bis 27. Sem ist derjenige unter ihnen, von dem der Messias abstammen wird. Lukas 3, Vers 36. Die Nachkommen Sems, Hams und Japhets und die aus ihnen hervorgegangenen Völker werden in der sogenannten Völkertafel in Kapitel 10 aufgelistet. Es sind insgesamt 70 Namen, die in diesem Kapitel aufgeführt werden. Auch wenn Gott für seinen Plan der Errettung der Menschen eine Linie auserwählt, vergisst er dabei den Rest der Menschen nicht. Das zeigt uns dieser Stammbaum mehr als deutlich. Jeder Teil der Menschheit hat vor Gott einen Namen. Für sie alle ist später der Messias Jesus gekommen. Sein Angebot der durch seinen Opfertod ermöglichten Versöhnung mit Gott gilt allen Nationen. Keiner muss verloren gehen. Die Söhne Japhets entsprechen in etwa den indoeuropäischen Völkern. Japhet, Verse 1 bis 5, ist deshalb auch der Stammvater der Europäer, die sich später über die ganze Welt ausgebreitet haben. Und vergleiche Kapitel 9, Vers 27, Gott breite Japhet aus. Die Nachkommen Hams, sie werden in den Versen 6 bis 20 aufgelistet, sind künftig in Afrika, Arabien und Mesopotamien anzutreffen. Von Sem, Verse 21 bis 31, stammen die semitischen Völker ab, die vor allem nordwestlich des Persischen Golfs gelebt haben. Aus ihren Reihen wird Gott Abraham als Stammvater des jüdischen Volkes berufen, in Kapitel 12. Nach dem Urenkel von Sem, er heißt Heber, werden die Juden auch als Hebräer bezeichnet, Vers 24. Heber nennt einen seiner Söhne Peleg, das heißt Zerteilung durch Wasser, weil in seinen Tagen die Erde zerteilt wurde, was der heute bekannten Kontinentalverschiebung entspricht. Zum besseren Verständnis sei auf einige in der späteren Geschichte bedeutsame Völker hingewiesen. Von Gomer stammen die Kelten und Germanen ab. Madai ist der Stammvater der Meder, das sind die heutigen Kurden. Von Tubal und Mesech kommt das russische Volk her. Javan entspricht der Bevölkerung Griechenlands. Der Name Kusch, das heißt der Schwarze, bezeichnet später den Sudan und Äthiopien. Kusch ist der Stammvater der schwarzafrikanischen Bevölkerung. Mizraim ist bis heute der hebräische Name Ägyptens. Man vergleiche die arabische Bezeichnung Miser. Von Put geht die nordafrikanische Bevölkerung westlich von Ägypten aus. Die Nachkommen Kanaans sind die Kanaaniter, jene Elams, die Elamiter in Persien. Noch heute trägt eine iranische Provinz den Namen Ilam. Von Assur stammen die später mächtigen Assyrer, von Aram die Aramäer in Syrien ab. Geht man aufgrund von Kriegen, Hungersnöten und Seuchen von einem geringen Bevölkerungswachstum aus, so braucht es für die Vermehrung von 4 Ehepaaren nach der Sintflut bis auf heute 7 Milliarden Menschen rund 4500 Jahre. Wäre der Mensch vor einer Million Jahren oder mehr entstanden, müsste die Weltbevölkerung heute weitaus größer sein. Bereits die ersten Menschen, Adam und Eva, hatten von Gott den Auftrag bekommen, fruchtbar zu sein, sich zu mehren und die Erde zu füllen. 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28. Gott wiederholt dieses Gebot nach der Sintflut gegenüber Noah und seiner Familie. Kapitel 9, Vers 1 oder dann auch Vers 7. Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Wie uns der Bericht vom Turmbau zu Babel in Kapitel 11, Verse 1 bis 10 zeigt, widersetzt sich der Mensch dieser Aufforderung Gottes. Ich lese Vers 4. Und sie sprachen wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Die Menschheit hat nichts aus der Sintflut, dem unmissverständlichen Gericht Gottes gelernt. Erneut bäumt sie sich gegen ihren Schöpfer auf. Erneut zeigt sich die Sündhaftigkeit des Menschen, die ihren Ausdruck in seinem Größenwahn findet. Der Mensch will sich einen Namen machen. Er will so hoch thronen wie Gott selbst. Von diesen Bemühungen im Land Sinjar, dem heutigen Südirak, zeugen heute noch die Überreste der Zikkurat. Akkadisch Zikkuratum heißt Bergspitze. So wurden die antiken Stufentürme aus gebrannten und mit Bitumen verbundenen Ziegeln genannt, auf denen in der Regel ein Heiligtum für eine Gottheit errichtet wurde. Relativ gut erhalten ist die Zikkurat von Ur. Die Zikkurat von Babylon, deren Fundament von Archäologen entdeckt wurde, trug den Namen Etemenanki. Nebukadnezar hat diesen Stufenturm, dessen Bau von Gott gestoppt wird, später wieder errichtet. Alexander der Große ließ das renovationsbedürftige Gebäude abtragen, um den Turm neu aufzubauen. Er starb jedoch, bevor er seine Pläne verwirklichen konnte. Der seleukidische Thronprinz Antiochos I. schließlich ließ die letzten Überreste von Kriegselefanten abtragen, aus Frust darüber, dass er beim Opfern gestolpert und hingefallen war. Es ging ihnen nicht besser als ihren Vorfahren. Gott beobachtet das gegen ihn gerichtete Unternehmen. Das Stadt- und Turmbauprojekt kommt zum Erliegen, als Gott hinabsteigt und die Sprache der Menschen verwirrt. Konnten sich die Menschen vor dem Turmbau noch in einer einzigen Sprache verständigen, so verstehen sie sich nun nicht mehr. Heute gibt es, ohne die Dialekte mitzuzählen, zwischen 6.500 und 7.000 Sprachen. Ein Großteil von ihnen lässt sich in einige Dutzend Sprachfamilien zusammenfassen. Auf eine einzige Ursprache können sie jedoch, wie man lange geglaubt hat, nicht zurückgeführt werden. Dieser Befund deckt sich mit dem biblischen Bericht. Am Anfang stehen mehrere Ursprachen, die sich später verzweigt haben. Seit jenen Tagen trägt der Ort den Namen Babel. Hebräisch Balal bzw. sumerisch Babilum bedeutet verwirren. Später haben die Babylonier den Namen in ihrer akkadischen Sprache volksetymologisch als Bab-Ilu, als Tor Gottes, beziehungsweise Babylani, Tor der Götter, gedeutet. Von daher der griechische Name Babylon. Trotz des erneuten Ungehorsams bleibt Gott seinen Plänen treu. Dies zeigt uns der letzte Stammbaum der Urgeschichte in Kapitel 11, Verse 10 bis 32, der in 10 Generationen von Sem zu Abraham, dem Stammvater Israels, führt. Das Lebensalter der Menschen nimmt nun durch den verminderten atmosphärischen Schutz stetig ab. Stellt man den Rückgang in einer Kurve dar, so ergibt sich eine Exponentialfunktion, was auf einen biologischen Prozess und damit auf einen natürlichen Rückgang des Alters hindeutet. Damit sind wir am Übergang von der Urgeschichte zur Geschichte des Volkes Israel angelangt. Mit Abraham und seinen Nachkommen wird Gott weiter auf die Erlösung der Menschen hinarbeiten. Mit den ersten Menschen wird Gott aufgrund ihres Verhaltens auch ihnen in Heiligkeit und Gerechtigkeit auf der einen und in Liebe und Gnade auf der anderen Seite begegnen. Doch dazu später mehr in den kommenden Lektionen dieses Bibelkurses. Amen.